Und ich möchte heute ein Thema aus dem Evangelium des Matthäus aufgreifen. In den Evangelien und auch gerade im Evangelium des Matthäus, wie mächtig der Herr Jesus seinen Dienst ausgeführt hat, wie er im ganzen Land Israel unterwegs war und proklamiert hat und gezeigt hat mit Wort und Tat, dass er der Sohn Gottes ist. Matthäus 9, 27 bis 31. Und zwar heißt es hier: Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde nach. Die schrien und sprachen: Du Sohn Davids, erbarme dich unser. Als er nun ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus fragte sie: Glaubt ihr, dass ich solches tun kann? Sie sprachen zu ihm: Ja, Herr. Da rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus drohte ihnen ernstlich und sprach: Sehet zu, dass es niemand erfahre. Sie aber gingen hinaus und machten ihn in jener ganzen Gegend bekannt. Das soll heute die Grundlage unserer Predigt sein. Und unser Text und unser Thema heißt: Glaubt ihr, dass ich solches tun kann? Glaubt ihr, dass ich solches tun kann? Ich denke, das ist eine herausfordernde Frage, die der Herr Jesus hier an die Menschen, mit denen er hier direkt zu tun hatte, weitergegeben hat. Vielleicht auch eine herausfordernde Frage für dich und für mich heute. Denn es geht so schnell, dass auch unser persönlicher Glaube erlahmt. Und dass wir denken, ja, der Herr, der kann ja gar nicht mehr viel tun, und dass wir schwach werden. Und da müssen wir immer wieder darüber nachdenken, was wir eigentlich glauben, was der Herr Jesus noch in unserem Leben tun kann, was in deinem und meinem Leben tun kann. Glaubt ihr, dass ich solches tun kann? Und in unserem heutigen Text begegnen uns zwei Menschen, welche blind waren. Sie hatten entweder das Augenlicht verloren oder sie waren von Geburt an blind. Schlimme Sache. Und wenn man sich heutzutage ein wenig dafür interessiert, wie viele Menschen es gibt oder wie viele blinde Menschen es gibt, so ist es kaum zu fassen, wie viele Menschen auch heute mit Blindheit erkrankt sind. Ja, vielleicht seht ihr selten mal jemand in Deutschland, wo so eine gelbe Binde hat mit dem Blindenzeichen drauf und dann so mit dem Stock vielleicht entlang geht oder einen Hund mit sich führt. Aber wisst ihr, die Menschen, die werden ja kaum beachtet in unserer Gesellschaft. Und wenn du so jemand siehst, schenkst du ihm besondere Beachtung. Wenn man denkt, ja, am besten so ein Blinder muss aus dem Weg gehen oder so. Aber die finden nicht besondere Beachtung. Eine Statistik von der Christoffel-Blinden-Mission veröffentlicht, dass zum Beispiel im Jahr 2011 weltweit 39 Millionen blind waren. 39 Millionen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent das sind zur Weltbevölkerung, aber ich denke, es ist eine ganze Menge. 39 Millionen Menschen blind. Zusätzlich wird gesagt, dass die Zahl der sehbehinderten Menschen, also die eben nicht richtig sehen können, bei 246 Millionen lag. Also das ist schon eine ganze Menge mehr. Das ist nicht gerade wenig. Es heißt dazu, dass ca. 90% aller Sehbehinderten in Entwicklungsländern leben. Also das erleben wir hier in Europa viel weniger als die Menschen in den Entwicklungsländern. In weiteren Berichten wird gesagt, dass in der Welt alle 5 Minuten ein Kind erblindet. Alle 5 Minuten, kann man sagen, schon wieder ein Kind erblindet. Diesbezüglich können wir unserem himmlischen Vater eigentlich nur dankbar sein, dass durch den Fortschritt der heutigen Medizin heute ca. 50% sogar aller Erblindungen heilbar sind. 50% ist eine Menge. Ja, sogar 75% aller Erblindungen sind heute durch medizinische Hilfe vermeidbar. Wenn die medizinische Hilfe eben da ist, wie bei uns in Europa. Aus unserem heutigen Text, da wissen wir nicht, wie lange die zwei Blinden unter dieser Krankheit gelitten hatten. Jedoch wissen wir aus den Evangelien, dass es auch zur Zeit Jesu viele Blinde in Israel gab. Und der Herr Jesus selbst ist vielen Blinden begegnet. Aber wir müssen das auch mal umwälzen auf die Gesellschaft, wie damals die Gesellschaft ausgesehen hat. in Israel und auf das geistliche Leben der Gesellschaft. Israel war damals in geistlicher Weise eigentlich insgesamt mit Blindheit geschlagen. Sie haben sich abgewandt von Gott, sie waren nicht mehr da, wo sie eigentlich hingehörten. Und deswegen ist eigentlich die körperliche Blindheit eigentlich nur ein Abbild für den geistlichen Zustand damals. Denken wir an den Blindgeborenen, den der Herr Jesus in Johannes 9 geheilt hatte. Oder auch in Matthäus 12 finden wir, wo ein Besessener zum Herrn Jesus gebracht wird, der blind und stumm war. Oder auch in Markus Kapitel 8, hier finden wir wiederum die Heilung eines Blinden, dem der Herr Jesus dann in die Augen spie und ihm dann die Hand auflegte. Und er wurde sehend. Wir finden noch mehrere Stellen, aber das soll uns mal jetzt so ganz kurz genügen. Vielleicht hat der eine oder andere von uns schon Erfahrung auch mit den Augen gemacht, was es bedeutet, blind zu sein. Seitdem bei mir im letzten Jahr eine Augenkrankheit festgestellt worden ist, Keratokonus, dass sich quasi die Hornhaut immer mehr verändert, hatte ich mir manches Mal Gedanken darüber gemacht. Ich habe auch immer wieder heftige Augenschmerzen. Und ich habe mir gedacht, wie schlimm es wohl wäre, wenn man tatsächlich eines Tages nicht mehr sehen würde. Das muss eine schlimme Sache sein. Nichts mehr sehen. Du siehst nichts mehr und du tastest nur noch umeinander. Du weißt gar nicht, wo ist jetzt hier der Pult oder wo ist das Klavier. Und das muss schlimm sein. Kein Tageslicht mehr wahrnehmen. Das Licht der Sonne nicht mehr sehen. Heute das strahlende Sonnenlicht. Ein Blinder kann das nicht wahrnehmen. Auch nicht mehr das Licht der Sterne bei Nacht zu sehen, den Sternenhimmel, den Mond zu beobachten. Ein erblindeter Mensch, der kann auch nicht die schönen Blumen sehen, wenn wir heute wieder so einen neuen Strauß da vorne oder so einen schönen Strauß da vorne haben. Pflanzen, Natur, Schöpfung. Er kann auch keine Tiere beobachten. Er kann keine Berge und keine Seen erblicken. Ein erblindeter Mensch, der kann auch keine Häuser sehen, auch keine Autos, keine alten und keine neuen. Keine Straßen und so weiter. Ein erblindeter Mensch, der sieht auch nicht, ob die Ampel jetzt rot hat oder grün. Kann er nicht sehen. Er sieht nicht, ob ein Auto kommt oder nicht. Für einen blinden Menschen ist auch das Lesen, wenn wir nur mal die Bibel hernehmen oder ein normales Buch, undenkbar. Er kann nicht kein normales Buch in die Hand nehmen. Dank technischer Möglichkeiten gibt es heute Blindenschrift. Eine wunderbare Hilfe. Große Errungenschaft für solche Leute. Doch für einen Blinden sind so viele Dinge nicht möglich, die für uns, die wir sehen können, tagtäglich selbstverständlich sind. Ja, ist doch nichts Ungewöhnliches, dass man alles sieht. Doch, es ist ungewöhnlich. Es ist nicht normal. Und wir können Gott dankbar sein. Ein erblindeter Mensch, der kann auch seine Mitmenschen nicht sehen. Du sagst vielleicht, oh, muss ich den wieder sehen oder den. Aber ein erblindeter Mensch, der kann nicht mal seine Mitmenschen sehen. Uns wird es vielleicht manchmal lästig. Und wen sieht er auch nicht? Ja, er kann nicht einmal sich selbst sehen. Er kann nicht einmal sein Gesicht im Spiegel betrachten. Kann man sich das vorstellen? Diese Darstellung eines Blinden soll uns jetzt aber keine Angst machen. Und wir möchten es auch niemandem wünschen, dass er jemals in diese Lage kommt. Aber bedenken wir, wie hilflos blinde Menschen sein können. Und dass durch Erblindung eben ein Mensch sehr hilflos werden kann. Durch Erblindung wird einem Menschen eigentlich mehr oder weniger die Selbstständigkeit genommen. Man ist eigentlich permanent auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen. Wohl können wir es uns sehr gut vorstellen, dass die Blinden zur Zeit des Herrn Jesus im Orient sehr schnell an den Bettelstab gekommen sind. Wer hat sie denn versorgt? Wenn keine Großfamilie da war, dann waren sie mehr oder weniger aufgeschmissen. Blind sein, das hieß auch bald Bettler zu sein. In Markus 10, Vers 46 wird uns von einem Blinden namens Bartimäus berichtet. Seine Blindheit wird sofort mit dem Betteln in Verbindung gebracht. In Markus 10, Vers 46 heißt es, Bartimäus war ein blinder Bettler am Wege. Blindheit hieß fast so gut wie Bettler sein. Ein blinder Bettler. Blinde sind also auch besonders sozial gefährdet. Mit dem verlorenen Augenlicht kommt die Existenzdrohung mit hinzu. Oder Existenzbedrohung mit hinzu. Ja, bei uns mag das heute alles die Sozialkasse auffangen, im schönen Deutschland. Doch in vielen anderen Ländern gibt es keine Sozialkasse. Und auch eben, wie gesagt, damals im Orient auch nicht. Sie waren auf Almosen oder auf die Versorgung anderer angewiesen. Kommen wir jetzt wieder zurück in das Evangelium des Matthäus. Und hier begegnen uns gleich zwei blinde Menschen. Da waren zwei Blinde. Es heißt, sie folgten Jesus nach. Wir wissen nicht, wie sie Jesus nachfolgen konnten, indem sie nichts gesehen haben. Wahrscheinlich wurden sie von anderen geführt, haben mit Stöcken herum sich getastet und wollten einfach an Jesus herankommen. Welch eine Not! Und wir lesen hier in Matthäus 9, Vers 27, und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde nach. Und was taten diese Blinden? Sie schrien und sprachen, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Und da sehen wir schon, sie setzten alle ihre Hoffnung auf Jesus. Sie schrien, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Sie hofften auf das Erbarmen Jesu. Das ist also auch der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Sohn Davids, erbarme dich unser. Und ich denke, wir haben hier eine hochinteressante Situation vor Augen. Zwei Blinde suchen den auf und schreien zu dem, der von sich selbst sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Ist uns das bewusst? Tappen wir nicht auch manchmal in der Finsternis herum? Dass man so gar nicht richtig weiß, wo es überhaupt nur lang gehen soll. Oder dass man sich immer im Kreis rumdreht, nicht mehr weiß, wie man aus dem Strudel rauskommen soll. Warum tappen wir so oft in der Finsternis herum? Vielleicht auch gerade deshalb, weil wir nicht bereit sind, Jesus nachzufolgen, auf Jesus und Jesus zu rufen. Weil wir nicht bereit sind, Jesus ernstlich zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Es ist schon ein paar Jahre her, als ich ein Schreiben von einem Strafgefangenen aus der Justizvollzugsanstalt in Stadelheim bekommen habe. Dieser Gefangene musste eine mehrjährige Strafe wegen Steuerbetrugs absitzen. Schlimme Sache. Und bevor er ins Gefängnis kam, hatte er mit Millionen um sich geworfen. Das war vorher kein armer Mensch. Er schrieb, bevor ich ins Gefängnis kam, lebte ich in einer Welt wie im Film. Er hatte gelebt in Saus und Braus, erfolgreich, vielfach ausgezeichnet, vermögend, er hatte eine Menge Immobilien, schnelle Autos, Maybach und so weiter, auch eine Yacht hatte ihm nicht gefehlt und so weiter. Er schrieb von sich selbst, in dieser meiner eigensüchtigen Welt, da gab es für Gott keinen Platz. Da gab es weder Platz noch Raum für Gott. Er lebte quasi in geistlicher Umnachtung. Er war blind für Gott. Er hatte so vieles um sich herum, er hat kein Interesse gehabt an Gott, blind. Erst als er eine längere Zeit im Gefängnis war, mehrere Monate, da konnte er einmal innehalten über sein vergangenes Leben und wie das Leben eigentlich wirklich war. Er konnte darüber nachdenken. Und interessant war, dass er im Gefängnis christliche Schriften erhalten hatte. Unter anderem auch Traktate des Missionswerkes Heukelbach. Und er hatte tatsächlich über diese Schriften zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus gefunden. Und hatte sich nach einiger Zeit im Gefängnis zum Herrn Jesus bekehrt. Wie er in seinem Brief geschrieben hatte, mit allen Konsequenzen. Er war sich darüber bewusst, was das bedeutet. Anschließend hatte er dann im Gefängnis sogar die Möglichkeit, an einem Fernbibelkurs teilzunehmen. Und später hat er das anderen Strafgefangenen weiterberichtet und sogar sie noch ein wenig mitunterrichtet. Fand ich sehr interessant. Früher hatte er mit Millionen um sich geworfen. Und er schreibt, im Gefängnis war er nun der glücklichste Mensch, wenn er anderen mitgefangen ab und zu mal eine Tafel Schokolade weitergeben konnte. Das war schon Reichtum im Gefängnis. Inzwischen hat er seine Strafe abgesessen. Er ist wieder auf freiem Fuß. Inzwischen hat er auch ein Buch geschrieben. Der Titel heißt Ziemlich bester Schurke. Und landauf und landab hält er heute Vorträge. Selbst im Fernsehen, in Fernsehdiskussionen war er schon beteiligt und hat den Herrn Jesus bezeugt, dass Jesus sein Leben grundlegend erneuert und verändert hat. Wenn er ihm mal begegnet, sein Name heißt Josef Müller, darf ich an der Stelle auch sagen. Der war auch schon bei uns hier in der Gemeinde mal. Ja, so ist unser Herr Jesus. Das ist gewaltig. Der Herr Jesus heilt und verändert Herzen. Der Herr Jesus öffnet Augen. Er bringt Licht in ein Leben, wo Finsternis war. Er hat es gesagt und er tut es auch, heute noch. Er möchte auch in deinem und in meinem Leben immer mehr Raum bekommen, Fuß fassen, Licht werden lassen. Und der Herr Jesus kann wirksam werden, je mehr er Raum in deinem Leben bekommt. Je mehr Raum wir ihm geben, auch indem wir uns ihm hingeben, je mehr wir ihm vertrauen, ihm natürlich auch Gehorsam entgegenbringen. Kommen wir jetzt wieder zu diesen beiden Blinden zurück. Sie haben bestimmt auch schon einiges gehört und erfahren von diesem Jesus, der da Land auf, Land ab Menschen heilt. Und Jesus hat viele geheilt. Er hat fortwährend Menschen geheilt. Er hatte auch Besessene frei gemacht. Er hatte Tote zum Leben erweckt. Wenn wir die Evangelien lesen, da können wir nur darüber staunen, was der Jesus alles getan hat. Und merken wir uns, Jesus Christus ist auch der Herr über Leben und Tod. Er ist der Herr über alles Fleisch auf Erden, sagt die Bibel. Er ist es, dem alles vom Vater im Himmel übergeben worden ist. Seien es Throne, Herrschaften oder Gewalten. Und der Herr Jesus, er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wenn wir da auf die beiden Blinden schauen, da fragen wir uns, was ist diesem Herrn, was ist das für einen Herrn, dann Besonderes, ein Augenlicht zu heilen? Wenn jemand alle Macht hat im Himmel und auf Erden, wenn er sogar Macht hat über Leben und Tod, was ist da ein Augenlicht für Jesus? Ja, für einen Menschen ist es viel, wenn nicht sogar alles. Aber vor Gott ist es wirklich etwas Kleines, so etwas zu tun. Die beiden Blinden hatten erkannt, wenn dieser Jesus sogar Tote zum Leben erweckt, wenn dieser Jesus sogar Lahme gehend machen kann, wenn dieser Jesus sogar Aussätzige heilen und reinigen kann, ja, wenn dieser derjenige ist, der von den Propheten verheißen wurde, dann ist er derjenige, der auf unser Volk schon lange wartet. Und sie schrien und sprachen, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Lesen wir hier in Vers 27. Da kommt diese ganze Not zum Ausdruck. Das ist derjenige, auf den wir wahrscheinlich schon von alters her gewartet haben, den die Propheten angekündigt haben. Und sie bringen jetzt zum Ausdruck, hilf uns doch, wenn du der Messias bist, hilf uns doch, erbarme dich doch unser. Sohn Davids. Frage, was ist das für ein Titel, Sohn Davids, mit dem sie jetzt den Herrn Jesus anrufen? Ja, Sohn Davids, das ist ein Hoheitstitel. Sohn Davids ist ein Hoheitstitel des Messias. Es ist der Hoheitstitel, mit dem der Messias von den Propheten des Alten Testamentes angekündigt wurde. Denn man muss wissen aus dem Alten Testament, dass Gott der Herr im zweiten Buch Samuel zum Beispiel dem König David durch den Propheten Nathan eine ewig gültige Verheißung gegeben hat. Was hat der Prophet Nathan dem König David angekündigt? Der Prophet Nathan sagte durch das Wort des Herrn, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig vor dir beständig sein. Dein Thron soll auf ewig bestehen. Der Thron Davids. Der Thron Davids soll auf ewig bestehen. 2. Samuel 7, Vers 16. Aber nicht nur 2. Samuel, wir lesen auch in Jeremia zum Beispiel. Jeremia kündigte Ähnliches an. Jeremia 33, 14 und 15. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich das gute Wort erfüllen will, das ich über das Haus Israel und über das Haus Juda geredet habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen rechtschaffenen Spross hervorsprießen lassen, welcher Recht und Gerechtigkeit schaffen wird auf Erden. Spross aus David. Und wenn wir wissen, was in der Geburt Jesu angekündigt worden ist, da fragen wir uns, hat Gott sein Wort erfüllt? Hat Gott sein Wort von den Propheten des Alten Testamentes erfüllt? Ja, die Verheißung wurde erfüllt. Die Teilerfüllung sehen wir im ersten Kommen Jesu. Die Vollerfüllung wird sein, wenn er das zweite Mal wiederkommt auf diese Erde. Beim ersten Kommen war es eine Teilerfüllung. Und wie sagte der Engel zu Maria? Und siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Der Thron Davids besteht in Ewigkeit. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und seines Reiches wird kein Ende sein. Jetzt gerade sehen wir sein Reich nicht. Das Reich Gottes ist jetzt gerade verborgen. Aber er hat seine Gemeinde auf Erden. Und der Heilskörper Israel wird zubereitet. Jesus kommt wieder. Er wird sein Reich aufrichten. Der Thron Davids wird bestehen in Ewigkeit. Liebe Freunde und Geschwister, was müssen diese beiden Blinden für eine Hoffnung auf diesen Thronfolger Davids gesetzt haben? Du Sohn Davids, erbarme dich unser. Jesus ist ihre einzige Hoffnung, die einzige Hoffnung, um jetzt von der Blindheit befreit zu werden. Die einzige Hoffnung, um zu einem normalen Leben zu gelangen. Die einzige Hoffnung, um sinnerfülltes Leben zu bekommen. Und als sie zu Jesus schrien und sprachen, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Was tat da Jesus? Hat er sofort geschaut und ist zu denen hingegangen. Ja, was wollt ihr denn? Nee, was lesen wir hier? Er hat sich nicht sofort umgedreht und sie einfach so schnell geheilt. Nein. Was war die Reaktion Jesu? Interessanterweise lesen wir an dieser Stelle nichts davon. Wir lesen nichts davon, dass Jesus sich ihnen zugewendet hätte. Es heißt hier nicht, dass er die Blinden nicht gehört hätte. Das lesen wir auch nicht. Das heißt auch nicht, dass er die Blinden nicht bemerkt oder nicht gesehen hätte. Nein. Aber wisst ihr, manches Mal, da wartet auch der Herr einfach. Er hört und wartet mal ab. Vielleicht manches Mal auch bei dir und bei mir. Warum reagiert der Herr nicht immer sofort? Weil er allgemein den passenden Zeitpunkt abpasst für sein Eingreifen. Er hat Zeit und er greift zum rechten Zeitpunkt ein. Manchmal lässt der Herr die Not sogar noch größer werden, auch in deinem und meinem Leben, damit sein Eingreifen noch größer und noch ersichtlicher wird. Denken wir hier nur an die Situation, als Lazarus gestorben ist. Wann kam Jesus? Als er noch schwer krank war oder als er kurz gestorben war? Nein. Jesus kam erst, als Lazarus im Grab lag. Und Martha machte Jesus große, große Vorwürfe, als er dann endlich mal gekommen ist, nach ein paar Tagen erst. Wärst du hier gewesen, Jesus, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Jetzt bringt's auch nicht mehr, wenn du jetzt noch kommst. Und am Grab sagt sie zu dem Herrn Jesus, Herr, Lazarus, der riecht schon. Weißt du nicht, dass der schon 4 Tage im Grab liegt? Das ist ja utopisch. Kommt Jesus und kommt hier noch 4 Tage danach ins Grab. Das hätte er auch sein lassen können, hat Maria und Martha wahrscheinlich gedacht. Es ist doch alles zu spät, ist doch hoffnungslos. Doch was sagte Jesus zu Martha? Er erinnert die Martha an sein Wort. Habe ich dir nicht gesagt? Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glaubst, Johannes 11, Vers 40. Und anschließend hatte sie die Herrlichkeit Gottes gesehen. Denn Lazarus kam lebend vom Grab heraus. Und wenn er auch schon gestunken hat, als er rauskam, hat er nicht mehr gestunken. Jesus hat ihn vom Tode auferweckt, hat seinen Körper wieder lebendig gemacht. Bedenke, wenn der Herr Jesus auch manches Mal in deinem und meinem Anliegen auf sich warten lässt, so muss es entweder dazu dienen, dass unser Glaube geprüft wird oder dass sich Gott noch mehr in deiner und meiner Situation verherrlichen will. Oder wir haben verkehrte Motive, das ist die andere Seite, dass Gott nicht handeln kann, dass wir eigensüchtig beten oder dass Unglaube da ist oder tatsächlich Sünde, die wir nicht bereinigen und Gott somit unsere Gebete nicht erhören kann. Das alles kann der Fall sein. Manche Menschen oder manche Geschwister, die meinen auch, ihre Gebete, die werden von Gott erhört, ohne auch nur ein Pfund Vertrauen auf Gottes Waage zu bringen. So hat es mal jemand genannt. Ich fand es köstlich. Ohne auch nur ein Pfund Vertrauen auf die Waage zu bringen. Ein Pfund, nimm mal einen Pfund Kaffee her, das sind 500 Gramm, leg's mal auf die Waage. So viel Glauben solltest du mindestens auf die Waage bringen. Wenn ich nicht glaube, dass Gott es tun kann, was ich von ihm erbitte, warum soll er es dann tun? Dann kann ich mein Gebet sein lassen. Nun, in unserem Text sehen wir, dass der Herr die beiden Blinden nicht sofort auf der Straße heilt. Vielleicht haben sie auch gedacht, ja, Jesus interessiert sich ja nicht mal für uns. Aber als sie nachher im Haus waren, dann ist der rechte Zeitpunkt gekommen. Das heißt in unserem Text, als er nun ins Haus kam, da lässt er die Blinden an sich herantreten. Da traten die Blinden zu ihm. Das scheint uns etwas merkwürdig, aber wir müssen bedenken, Jesus geht es nicht im Allgemeinen darum, schnell irgendjemanden zu heilen, Hauptsache er ist wieder gesund. Sondern es geht ihm vielmehr darum, dass seine Seele geheilt wird. Es geht ihm vielmehr um den rechten Glauben zu ihm. Um die rechte Stellung, um das rechte Vertrauen. Er nahm die beiden nun beiseite und wir können uns vorstellen, dass Jesus eine kleine Seelsorgeeinheit mit diesen beiden gemacht hat. Vordringlich wurde von diesem höchsten Seelsorger aller Seelsorger nur eine Frage an die beiden Blinden gestellt. Wie hieß die Frage? Glaubt ihr, dass ich solches tun kann? Jesus wollte es genau wissen. Das ist unser zweiter Punkt. Glaubt ihr, dass ich solches tun kann? Und wisst ihr, das ist genau die alles entscheidende Frage, worauf unser Herr Jesus eine Antwort von diesen Blinden haben wollte. Glaubt ihr, dass ich solches tun kann? Das ist auch die Frage, die der allmächtige Herr an dich und an mich auch in deinen und meinen Lebenssituationen stellt. Glaubst du, dass ich solches tun kann? Frage. Wem schenkst du dein Vertrauen in Alltagssituationen? Sind dir manche Dinge zu lapidar, um die dem Herrn Jesus zu bringen? Oder schreist du nur zu ihm, wenn du in Not bist? Wem schenkst du dein Vertrauen? Wenn du nicht mehr weiter weißt, wem schenkst du dein Vertrauen auch in Notsituationen? Wem schenkst du dein Vertrauen, wenn du keinen Durchblick mehr hast? Oder auch in Bedrückung bist oder dir die Lebensfreude verloren geht? Wem schenkst du dein Vertrauen? Frage, kann Jesus auch heute noch in Lebenssituationen eingreifen? Kann Jesus auch heute noch grundlegend Herzen verändern? Kann Jesus auch heute noch aus schweren Lebenssituationen herausführen? Kann er auch heute noch von geistlicher Blindheit befreien? Kann er auch heute noch Sünden vergeben? Die Antwort lautet, ja, ja, ja. Er kann, er kann, er kann. Das haben wir allein schon vorhin von dem Leben des Strafgefangenen gehört. Der Herr Jesus möchte in ein Leben kommen. Er möchte Leben und Herzen verändern. Er möchte in unseren Situationen der Wirkende sein. Der Herr Jesus möchte auch in deinem Leben wirksam sein. Er möchte auch heute jeden Menschen von seiner geistlichen Blindheit sehend machen. Er möchte jedem Menschen das Licht des Lebens schenken. Aber nicht nur das. Er möchte dir und mir in unserer ganz persönlichen Not auch derjenige sein, der sich darin verherrlicht. In einer großen Werkstatt, Metallwerkstatt wahrscheinlich, da spotteten eines Tages die Arbeiter. Und sie verleumdeten das Christentum. Das ist ja heute auch nichts Außergewöhnliches, dass das Christentum immer mehr verleumdet wird, an den Rand gedrängt wird. Und sie sagten, ja, dass das Christentum ja überhaupt für das Volk nur ein Schaden sei. Und sie haben darüber gelästert und gespottet. Und einer hat lange zugehört und endlich ergriff er dann das Wort und sagte, ja, man verliert viel mit dem Christentum und Christus. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe vieles verloren in meinem Leben. Ich habe die Trunksucht verloren. Ich habe damit den Schnaps und das Bier verloren. Ich habe auch meine zerlumpten Kleider verloren. Ja, ich habe sogar den Stock verloren, mit dem ich manches Mal meine Frau verprügelt hatte. Ich hatte auch den schlechten Ruf verloren und meine Bosheit, mit der ich umging. Auch habe ich die Hölle verloren, die oftmals in meinem eigenen Haus zu finden war, innerhalb meiner Familie. Und er sagt, wisst ihr, durch Christus habe ich so viel Schlechtes verloren. Da kann man lange sagen, dass es für das Volk ein Schaden sei. Ich habe so viel Schlechtes verloren und das ist mir zum Guten geworden. Denn ich habe unendlich viel Gutes bekommen. Und diese Spötter, die konnten kein Wort mehr darauf sagen und versanken in stilles Schweigen. Man braucht oft nicht einmal mit Bibelversen begründen, man kann einfach sagen, was Jesus in einem Leben getan hat. Und diejenigen, die in schwierigsten Lagen drin gesteckt sind und wirklich den Weg angefangen haben mit dem Herrn Jesus und Jesus in ihr Leben gelassen haben, die können bezeugen, es hat sich viel verändert, so viel zum Guten. In Lukas 18, Vers 7, da spricht unser Herr Jesus, dass wir ihm vertrauen sollen. Und er sagt hier, sollte aber Gott nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er sie auch lange warten lässt. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn des Menschensohn kommen wird, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Lukas 18, Vers 8. Das ist die Frage. Ob wir nur ein gutes Leben haben wollen und uns gar nicht richtig zu Jesus halten, wenn er nur unser Nothelfer sein soll und dann ist uns wieder alles egal, oder ob wir wirklich ganz mit ihm gehen wollen, ob wir unser ganzes Vertrauen auf ihn werfen, Tag für Tag, wird er auch den Glauben finden auf Erden, wenn er wiederkommen wird? Hältst du dich zu ihm Tag und Nacht? Auch dürfen ja wir zu ihm kommen, wenn wir schon nichts anderes mehr wissen. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wenn du schon sonst nichts mehr beten kannst, dann bete das. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus, hilf mir. Und der Herr Jesus fragt damals die Menschen und fragt auch uns heute. Werde ich bei meiner Wiederkunft Glauben bei dir finden? Vertraust du mir? Hältst du dich zu mir? Vielleicht ist auch heute jemand unter uns, der meint, er wäre schon christlich, hat aber Christus noch gar nicht ganz in seinem Herzen. Und dabei hat der Herr Jesus für jeden das ewige Heil und die ewige Errettung vorbereitet. Er ging für jeden für uns ins Kreuz. Er hat sein kostbares Blut vergossen. Er hat für jeden Menschen auf dieser Erde die Sünden an seinem Leib auf das Holz getragen. Das ist ja kein Automatismus. Der Mensch muss zu Jesus kommen. Er muss anfangen zu glauben. Und wenn sich noch jemand nicht gänzlich zum Herrn Jesus bekehrt hat, so möchte er auch heute einladen. Er ruft auch jedem heute Morgen zu, lass dich mit mir versöhnen. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du errettet werden. Und wir müssen erkennen, dass ohne Jesus alles verloren ist, auch in Ewigkeit. Ohne Jesus wartet auf den Menschen das schreckliche Gericht Gottes. Die ewige Verdammnis in der Hölle für jeden Menschen, der sich nicht zu ihm bekehrt. Wir brauchen Jesus, um das ewige Leben zu bekommen. Wir brauchen Jesus, um geheilt zu werden von der Sünde. Wir brauchen Jesus, um das Licht des Lebens zu erblicken. Und deswegen sollten wir unsere Herzen nicht verstocken, wenn wir auch heute seine Stimme hören. Ja, der Mensch steht immer in Gefahr zu sagen, ja, ich probiere es vielleicht mal mit Jesus. Aber ich möchte zuerst was sehen, bevor ich glauben kann. Gott aber sagt, lieber Mensch, du musst zuerst glauben und dann wirst du etwas sehen. Vertraue mir. Kennt ihr den zweifelnden Thomas in der Bibel? Man spricht ja heute noch wegen diesem Jünger Thomas, vom ungläubigen Thomas. Oh, du ungläubiger Thomas. Thomas wollte es nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist, obwohl es Jesus längst vorausgesagt hatte. Und er sagte, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und lege meinen Finger in seine Hand oder in sein Nägelmal, so glaube ich es nicht. Thomas hatte nicht geglaubt, was der Herr Jesus vorher schon lange vorausgesagt hatte. Doch es ist auch so schön zu sehen, wie geduldig der Herr auch hier mit seinen Jüngern und gerade auch mit diesem Jünger umgegangen ist. Und deswegen ist es auch für uns schön zu sehen, wie viel Geduld er auch mit uns hat. Und da kommt Jesus jetzt in seinem Auferstehungsleib, in seinem Geistleib, durch die verschlossenen Türen. Er brauchte keine Tür aufmachen. Auf einmal steht er im Raum bei seinen Jüngern. Und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und dann spricht er speziell zu Thomas, Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jetzt hat er es auch begriffen, jetzt hat er es endlich gesehen, jetzt hat er gewusst, ja, Jesus ist auferstanden. Mein Herr lebt. Aber warum hat er es denn vorher nicht geglaubt? Jetzt hat er auch der Ungläubige geglaubt. Doch bei uns soll es anders sein. Denn der Herr Jesus sagt nachher und auch zu dir und zu mir, selig sind die, welche nicht sehen und doch glauben. Selig bist du, wenn du auch jetzt nicht siehst und doch glaubst. Das würde der Herr reichlich belohnen. Sei auch du nicht ungläubig, sondern gläubig. Vertraue dem Herrn Jesus. Halte dich an ihn, halte dich an sein Wort. Jesus lebt, er lebt. Vertraue auch in deinen Gebeten darauf. Oswald Sanders, das war ein bekannter Missionsdirektor und Buchautor. Es gibt einige sehr gute Bücher von ihm. Er kam zu folgender wichtiger Erkenntnis. Er sagte, beten ohne zu glauben ist genauso, wie wenn man versucht, mit einem stumpfen Messer zu schneiden. Großer Arbeitsaufwand ohne Erfolg. Und er sagt, die Arbeit, die durch beharrliches Gebet ausgeführt wird, hängt von unserem Glauben ab. Wie der Herr sagt, euch geschehe nach eurem Glauben, nicht nach eurer Anstrengung. Euch geschehe nach eurem Glauben, nicht nach eurer Anstrengung. Habe also Acht auf deinen Glauben, denn es ist ja auch einer, der es darauf anlegt, uns den Glauben zu zerstören, uns den Glauben zu rauben, uns den Glauben madig zu machen. Wer ist das? Ihr wisst es alle, das ist der Böse, der Teufel. Natürlich ist auch unser Fleisch dran beteiligt. Der Teufel flüstert dir und mir ein, ach, lass es doch, immer an Jesus festzuhalten. Du vergeudest deine Zeit. Was soll das immer? Zu beten? Hast du Besseres zu tun? Lass es doch. Ständig für irgendwelche Dinge zu bitten, wo du letztendlich doch nichts siehst. Oder dass eine Veränderung geschehen würde. Lass es doch. Und dann noch jeden Tag die Bibel zu lesen und darin zu studieren. Zeitverschwendung. Es gibt doch auch unterhaltsamere Dinge. Und so weiter. Der Teufel, der kann unseren Glauben so schnell wegfegen. Oder möchte uns immer wegzerren vom Herrn Jesus und von seinem Wort. Und der Unglaube, der kann uns sehr schnell eben den Wind aus den Segeln nehmen, dass wir nicht mehr entschieden vorwärts gehen mit dem Herrn, nicht mehr an ihm festhalten. Dann hat nur so herumhängen, ja, der Herr kann es vielleicht tun oder auch nicht, ja. Aber das ehrt Gott nicht, das entehrt Gott. Nicht umsonst, sonst sagt uns Gottes Wort, der Teufel schleicht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen kann. 1. Petrus 5, Vers 8. Aber er kommt nicht immer nur wie ein brüllender Löwe, sondern kommt auch auf seichten Pfoten daher und redet dir das so ein, ohne dass du dabei erschrickst. Er ist entweder ein Versucher, der dich wegziehen will, oder einer, der brüllend auf dich losgeht und dich einschüchtern will. Petrus befiehlt uns an der Stelle, dem widersteht, fest im Glauben. Die Bibel weist uns beständig auf den Glauben hin. Darum nochmals, lass dir deinen Glauben nicht rauben. Denn du brauchst den Glauben, auch gerade dann, wenn der Böse im Werk ist und wenn er seine feurigen Pfeile abschießt. Paulus sagt in Epheser 6, Vers 16, ergreife den Schild des Glaubens. Warum denn? Schild des Glaubens. Ich habe ihn um mich. Jetzt kommen die feurigen Pfeile des Bösen. Und wenn ich nicht den Schild des Glaubens habe, wo, weißt du, wo die hingehen? Die gehen direkt ins Herz hinein. Und da bohren sie sich ganz tief rein. Und die gehen ganz schlecht wieder raus. Anfechtung, Entmutigung, Unglaube, Zweifel. Ohne Schild des Glaubens sind wir verloren. Mit welchem ihr alle feurigen Pfeile des Bösewichts auslöschen könnt. Wir müssen geistliche Waffenrüstung tragen. Durch den festen Glauben werden die Pfeile des Bösen ausgelöscht. Sie finden keinen Raum. Oder können sich zumindest nicht bei uns verankern. Und gerade solche Verse wie Epheser 6, Vers 16 sollten wir tief eingeprägt haben. Womöglich auch auswendig lernen. Ergreife den Schild des Glaubens, womit ihr alle feurigen Pfeile des Bösewichts auslöschen könnt. Das ist geistliches Leben, das ist Kampf. Und da müssen wir geistlich rangehen. Und dann werden wir auch im Glauben Siege erringen. Glaubt ihr, dass ich solches tun kann, sagt der Herr Jesus. So fragte der Herr Jesus auch die Blinden. Seid ihr euch dessen gewiss? Und was antworteten jetzt die beiden Blinden? Die beiden Blinden sagten nur zwei Worte in Matthäus 9. Sie sagten, ja, Herr, ja, Herr, ja, Herr. Welch eine einfache Antwort. Ja, Herr, wir glauben es. Und somit kommen wir noch zu einem kurzen und dritten Punkt. Das erste war die Bitte, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Zweitens die Frage des Herrn, glaubt ihr, dass ich solches tun kann? Drittens die Antwort, euch geschehe nach eurem Glauben. Matthäus 9, Vers 29, da rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Ihr habt geglaubt, es werdet ihr es erleben. Anhand der Heiligen Schrift, da sehen wir an so vielen Stellen, dass Gott, der Herr, den Glauben belohnt. Doch der Herr möchte eben zuerst Glauben sehen, oft auch beharrlichen Glauben, so wie es bei den beiden Blinden war. Hebräer 11, Vers 6 sagt, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist. Und die, welche ihn suchen, belohnen wird. Gott möchte ein Belohner der Gläubigen sein. Und genau das erleben die beiden Blinden. Hätten die beiden Blinden herumgezweifelt, so hätte der Herr sie kaum sehend gemacht. Natürlich müssen wir auch aufpassen, möchte an der Stelle auch sagen, dass wir die Bibel heilsgeschichtlich einordnen. Heute, da gibt es auch eine Menge Verführungen im evangelikalen Bereich. Da werden Heilungsveranstaltungen gemacht. Da wird groß publik gemacht. Da kommt wieder der und der, ein Superheiler. Und dann werden Rollstühle angefahren. Jetzt sollen alle geheilt werden. Aber wisst ihr, die Bibel gibt uns keine Garantie dafür, wenn wir heute an ihn glauben, dass wir von allen körperlichen Gebrechen geheilt werden. Ich persönlich wurde auch nicht geheilt von meinem Rückenleiden. Wo ich es auch gerne gehabt hätte. Und natürlich glauben wir, dass der Herr auch heute noch heilen kann. Das sollen wir auch nie ausschließen. Der Herr kann auch heute noch heilen. Und ich kenne Fälle, wo der Herr geheilt hat. Aber nicht die großartig in der Öffentlichkeit, sondern im Verborgenen. Aber was möchte der Herr an erster Stelle? Er möchte den Menschen das geistliche Auge öffnen. Das geistliche Auge öffnen, das ist viel mehr als das körperliche Auge. Er möchte uns geistlich sehend machen. Er möchte uns frei machen von der Verblendung auch dieser Welt. Er möchte dich und mich sehend machen für sich, für die geistlichen Güter. Er möchte dich sehend machen auch für sein wunderbares Wort. Und er möchte dir und mir den rechten Blick schenken, das Leben so zu führen und zu gestalten, dass es eben vor ihm wohlgefällig ist und dass es ihn verherrlicht. Denn es geht nicht zuerst um uns. Wir haben uns bekehrt, um jetzt für Gott zu leben. Und dass unser Leben Gott verherrlicht. Und dafür möchte er dir und mir die Augen öffnen. Was kann ich tun, Herr, um dir zu gefallen? Das sollte unsere tägliche Frage sein. Und nochmals eine Frage zum Schluss, oder wir sind noch nicht ganz am Schluss, aber bald. Kann das Leben jemals einen wahren Sinn ohne den echten und lebendigen Glauben an den Herrn Jesus und sein Wort haben? Ich denke, Tausende von Menschen können es bezeugen. Nein, das Leben kann keinen wahren Sinn ohne den Herrn Jesus haben. Ohne den lebendigen Glauben an Jesus Christus ist das Leben wirklich sinnlos. Es ist hoffnungslos und verloren. Ich denke, es können viele von uns hier im Raum bezeugen. Der Evangelist Ernst Modersohn, der hat im 18. Jahrhundert gelebt, der berichtete von einem blinden Bergführer, wahrscheinlich von dem Bergwerk, der, als er an einem Steinbruch vorüberkam, durch umherfliegende Steinsplitter das Augenlicht verloren hatte. Und dieser Mann, der konnte später bekennen: Ich kann Gott gar nicht genug dafür danken, dass er mich blind gemacht hat. Denn das war der Weg, dass ich sehend wurde, dass ich Jesus erkannte. Ich kann Gott gar nicht genug dafür danken, dass er mich blind gemacht hat. Denn das war der Weg, dass ich sehend wurde, dass ich Jesus erkannte. Das Öffnen seiner Augen für Christus musste so geschehen, dass er blind wurde, körperlich blind, und geistlich wurde er sehend. Modersohn berichtet weiter: Als ich mich von diesem Mann verabschiedete, merkte ich, dass dieser Mann einen Ehering getragen hatte. Und ich fragte meinen Begleiter: Ist dieser Mann etwa verheiratet? Die Antwort hieß: Ja, gewiss, er hat auch Frau und Kinder. Und dann heißt es weiter: Aber als er blind geworden war, sagte seine Frau: Mit einem blinden Mann kann ich nichts anfangen, und ging von ihm fort. Es ist eine große Sünde, wenn eine Frau das tut, ihren Mann einfach zu verlassen. Und auch eine größere Sünde ist, wenn der Mann hilflos ist. Modersohn sagt: Oh, da merkte ich, dass er einen noch viel höheren Preis für den Heiland bezahlt hatte. Und der erschien ihm doch nicht zu hoch. Obwohl dieser Mann körperlich nicht mehr sehend wurde, wurde er geistlich sehend und hatte trotz aller Verluste ein Leben in wahrer Sinnerfüllung mit Jesus Christus. Das ist gewaltig. Aber wisst ihr, so weit muss es nicht zuerst kommen. So in solch eine Lage muss uns der Herr nicht erst bringen. Es ist auch schön, wenn man gesund sein darf und gläubig sein darf. Jesus möchte auch uns die Augen immer mehr für sich öffnen. Er möchte auch uns immer mehr die Augen öffnen, um ihn immer mehr zu erkennen. Das muss er wahrscheinlich jeden Tag neu bei uns tun. Er muss uns die Augen immer mehr öffnen, um sein Wort immer mehr zu erfassen. Wir brauchen offene Augen des Geistes, um das Wesen auch seiner Gemeinde immer mehr zu erkennen und besser zu verstehen. Ja, und er möchte dir sogar die Augen dafür öffnen, um auch die Fehlentwicklungen in dieser Zeit und Welt zu erkennen. Laufen so viele blind allem hinterher. Fehlentwicklungen in dieser Zeit und Welt. Und er möchte auch uns die Augen öffnen, auch selbst für Fehlentwicklungen, auch im Bereich von Gemeinden, von Evangelikalen. Es gibt so vieles, was auch da heute daneben läuft. Es gibt so vieles, worin der Herr uns beständig die Augen öffnen muss, auf unseren persönlichen Wandel. Herr, hilf mir, dass ich erkenne, wie ich wandeln soll, was für dir wohlgefällig ist. Wo wir einfach auch einen ganz klaren geistlichen Blick brauchen, auch für Entscheidungen im Alltag. Manchmal weiß man gar nicht, ist es jetzt gut vom Herrn oder nicht? Will der Herr das so oder nicht? Wir brauchen offene Augen, wir brauchen Licht vom Herrn. Und so können auch wir und dürfen wir auch beständig zu dem Herrn Jesus kommen und zu ihm sagen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Öffne mir die Augen, dass ich sehend werde. Und vielleicht prüft dich der Herr und wird dich fragen: Glaubst du denn, dass ich solches tun kann? Was wird deine Antwort sein? Ich hoffe, dass auch du sagst: Ja, Herr, ja, ich glaube es, auch heute. Und so kannst du dir gewiss sein, dass der Herr dich sehend machen wird. Dir soll geschehen nach deinem Glauben. Jesus macht dich sehend. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dich, Herr Jesus. Du, der ewige Sohn Gottes. Du, der Thronfolger Davids. Du, derjenige, der schon vor David war und nach David in körperlicher Gestalt auf die Erde gekommen ist. Wir danken dir, dass du lebst. Dass du im Himmel bist und auch für uns einstehst vor dem himmlischen Vater. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du auch uns immer mehr für dich öffnen möchtest. Wir möchten auch für alle beten, die dich noch nicht erkannt haben, die das Licht von dir noch nicht bekommen haben. Wir möchten, dass sie sehend werden. Wir möchten für alle Menschen beten, die wir kennen, auch hier für unser Gemeindeumfeld, aber auch für unsere Verwandten, Bekannten, Familienangehörige. Du, Herr, weißt, wo Blindheit da ist. Du weißt, wo Verlorenheit da ist. Und du weißt, wo es die Menschen noch gar nicht erkannt haben, dass du der Herr bist, dass du der Sohn Gottes bist und dass dir alle Dinge möglich sind. So möchten wir dafür einstehen. Aber wir möchten auch beten und es auch glauben, dass du, Herr, unser tägliches Licht sein möchtest. Und wir dürfen zu dir rufen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich unser, gib uns Licht, lass uns in deinem Lichte wandeln, hilf uns und vergib uns, wo wir auch versagt haben. Und so möchten wir auch, Herr, dir nachfolgen, in deinem Licht auch in der kommenden Woche, möchten uns dir anbefehlen und bitten dich, Herr, dass wir deine Wege erkennen dürfen und dass wir dein Heil schauen dürfen. Wir preisen dich in deinem Namen, in dem Namen Jesu. Amen.